Bienvenue bei A Table, dem Frankreich-Podcast von Tour Exquisite mit Antje Seele. Hier hören, schmecken und erleben Sie Frankreich auf vielfältige Weise mit Menschen, die dem Land verbunden sind. Es kann geschehen, dass Frankreich eines Tages aufhört zu existieren. Aber das Périgord wird überleben, ganz wie die Träume, mit denen sich die menschliche Seele nährt. Das schrieb Henry Miller über eine Region im Südwesten Frankreichs und ich wollte wissen, was ist das für eine Landschaft, über die ein Schriftsteller so spricht? Was macht eine Region so zeitlos, so eigenständig, dass sie beinahe unabhängig vom Rest des Landes erscheint? Darüber spreche ich heute mit einer Frau, die das Périgord nicht nur bereist, sondern dort lebt. Karin ist Schweizerin, Wanderführerin und seit vielen Jahren im Périgord zu Hause. Willkommen, liebe Karin Denzler, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, liebe Antje Seele, ich freue mich sehr, um dabei zu sein.
Erzählen Sie doch mal, wie begann Ihre Beziehung zum Périgord?
Ja, wie begann das? Das begann mit Urlaub halt, ja, also mit Urlaubsreisen immer wieder mal in eine andere Ecke des Périgord. Und ja, was uns immer hier fasziniert hat, das ist einfach so die Atmosphäre, der Mix aus Geschichte, aus Vorgeschichte, wirklich, dass man irgendwie halt da irgendwo geht und das Gefühl hat, dass, ja, man weiß, irgendwie Menschen haben hier schon vor 35.000 Jahren oder so gelebt, ja, und das ist einfach, das ist die Geschichte. Geschichte ist wirklich so tastbar an jeder Ecke, wo man kommt. Und das in Kombination mit dieser, ja, kann man schon sagen, lieblichen Landschaft, ja, Hügellandschaft und den Felsen, den Flusstälern, aber auch den Weinfeldern. Also es ist einfach, ja, es hat uns immer wieder fasziniert und wir sind immer wieder hierher zurückgekommen. Sehr gerne.
Der Fluss spielt ja eine große Rolle, das ist die Dordogne.
Ja.
Wir machen heute eine Premiere. Wir sprechen nämlich über eine Region, die ich selber fast gar nicht kenne. Ich bin einmal durchs Périgord durchgefahren, aber ich kenne selber sehr wenig. Deswegen brenne ich für dieses Interview. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Dordogne und dem Périgord?
Das ist genau das Gleiche. Also von der Oberfläche her ist es gleich. Das Périgord ist einfach die alte Bezeichnung, bevor Frankreich dann in die Départements eingeteilt wurde nach der Französischen Revolution. Und dann hat man halt das Departement dann Dordogne genannt, nach dem Fluss. Aber von der Oberfläche her ist es wirklich ja nahezu identisch. Das kann sagen, wirklich identisch.
Seit wann wohnen Sie dort?
Seit 2018, genau.
Wie muss man sich das vorstellen? Wohnen Sie da in einem Dorf, in einer Stadt?
Ich wohne auf dem Dorf, also ein bisschen außerhalb des Dorfs, so auf dem Hügel. Da kann ich da mit dem Fahrrad in 2 Minuten ins Dorf hinuntersausen, zum Markt zum Beispiel, gerade wie heute Morgen Markt ist, werde ich nachher gleich noch machen. Ja, das ist ein kleines Dorf, 2.500 Einwohner, aber sehr lebendig. Und das ist ein ganz spezielles Dorf, weil 20% der festen Einwohner Englisch sprechend sind. Also das ist sehr, sehr speziell von der Atmosphäre her.
Also das sind Engländer oder?
Ja, größtenteils Engländer, aber auch Australier, Amerikaner. Im Moment kommen sehr, sehr viele Amerikaner auch in diese Richtung Dordogne, weil und allgemein vielleicht Frankreich, das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall in diese Region. Ja, das ist so ein Trend, der im Moment sehr, sehr stark sichtbar ist.
Können Sie mir das Lebensgefühl, das Sie da haben, in 3 Worten beschreiben? Oder in 5?
Man nimmt sich mehr Zeit, ja, füreinander, also für Worte, okay, nur Worte. Zeit, genießen, Geselligkeit, also Konvivialität, ein bisschen schwierig immer, das irgendwie auf Deutsch dann ein Wort zu fassen. Die Weite und schöne Natur.
Sie haben das vorhin schon so beschrieben, es ist eine sehr geschichtsträchtige Region. Warum gibt es da so eine hohe Dichte an Burgen und Schlössern?
Das ist eigentlich ein bisschen auf den Hundertjährigen Krieg zurückzuführen, im frühen Mittelalter, als sich da England und Frankreich bekämpft haben. Und die Dordogne war sehr, sehr oft ja so eine Grenzregion, ja. Und dann jetzt wirklich, also was man auch heute noch hat, dass zum Beispiel die zwei großen Burgen an der Dordogne ist Château Castelnau und Château Beignac. Und die eine Burg, die blieb halt immer französisch, Beignac. Und Château Castelnau war Englisch. Und ja, die stehen beide auf dem hohen Fels, links und rechts des Flusses. Und ja, die bekämpften sich. Und so gibt es halt einfach wirklich sehr, sehr viele, ja, Zeitzeugen, vor allem ja, ein bisschen dieser, jener Zeit, die mit den Burgen. Das
Im Französischen gibt es ja eigentlich nur das Wort Château. Das ist aber ein Unterschied zwischen Wehrburgen und Schlossanlagen. Und es gibt ein Schloss, das wird ja in Verbindung gebracht mit Josephine Baker. Das ist, glaube ich, das Château de Milan. Wie ist das? Waren Sie da schon?
Ja, auf jeden Fall. Mehrmals, gerne, immer wieder. Es ist so, ist einfach wunderschön. Und wenn man da hingeht, also schon auch der Schlosspark ist wunderschön. Und wenn man da reingeht, man kann das sehr gut mit dem Audioguide machen. Der deutsche Audioguide ist wirklich super gut. Und das sind halt alles auch noch so Original, ja, Dinge von Josephine Baker aus ihrem Leben und aus der Kinderstube von all ihren Kindern, die sie halt adoptiert hat. Und ja, das fühlt sich wirklich an, so richtig wie ein Gang durch ihr Leben. Also sehr, sehr faszinierend. Und man entdeckt da auch Facetten aus ihrem Leben, die ich nicht wusste zuvor. Also man kann sie halt als Sängerin und Tänzerin, aber ich wusste nicht, dass sie zum Beispiel auch Widerstandskämpferin war. Ja, und das ist, also es ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Lohnt sich auf jeden Fall, finde ich, ein Besuch. Ja.
Ist das eins Ihrer Top 3, wenn Sie sagen, welche Schlösser müsste man besuchen oder welche?
Ja,
Okay.
absolut. Also von den Schlössern, ja, auf jeden Fall.
Haben Sie noch ein, zwei Tipps, was man besuchen
In
müsste?
Bezug auf, also Burgen jetzt oder Schlösser?
Beides.
Beides. Okay. Ja, auf jeden Fall Château Beignac. Das ist halt, also finde ich jetzt wirklich, ja, das Imposanteste eigentlich wirklich in Kombination halt mit dem Dorf selbst. Also das Dorf Beignac-Cassenac, das klebt halt so quasi unten am Fels, ja, über der Dordogne. Man geht da so ganz steile Kopfsteinpflaster, Gassen rauf und das ist so wunderschön, einfach rauf zu dem Château. Ja, unbedingt. Und auch da ist ein sehr, sehr guter deutscher Audioguide und man macht da wirklich eine wunderschöne Zeitreise. Also es ist wirklich ganz sehr lohnenswert. Sonst finde ich persönlich die Burg Gomarc sehr, sehr lohnenswert. Das ist nur eine Ruine, aber die ist wirklich so etwas von auch beeindruckend in so einem ganz verwunschenen kleinen Seitental. Da gibt es wirklich überhaupt nichts. Irgendwie halt wirklich die grünen Wälder, moosüberwachsene Bäume und da geht man halt so hin und das ist wirklich sehr, sehr faszinierend auch. Und auch da gibt es einen sehr, sehr guten Audioguide, wo man sich so transportieren lassen kann in eine andere Welt. Ja.
Ich kriege schon richtig Lust, dahin zu fahren. Was wir noch nicht besprochen haben, sagen Sie doch mal für unsere Hörer so ein bisschen die geografische Einordnung. Wo liegt die Dordogne bzw. das Périgord überhaupt?
Ja, das liegt gut 100 Kilometer östlich von Bordeaux, also so wirklich so gerade ins Landesinnere. Und vom Klima her ist das, also der Atlantik hat einen ziemlichen Einfluss. Das heißt, es ist angenehm, aber es ist gemäßigt. Also es ist ja weniger extrem jetzt als vielleicht ganz im Süden des Landes. Also es regnet auch ein bisschen mehr, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, die letzten Jahre im Sommer kann es also schon mal auch 40 Grad werden. Und wir hatten wirklich ein paar Tage auch nacheinander über 40 Grad, das wird eher trocken im Sommer und im Winter fällt halt ziemlich viel Niederschlag. Genau. Aber sehr gemäßigtes, sehr, sehr angenehmes Klima.
Ich interessiere mich ja auch immer besonders für Architektur und neben den Schlössern und Burgen gibt es ja auch diese Troglodyten, diese Höhlenwohnungen. Was
Sehr viele.
genau ist das eigentlich?
Ja, also das sind Höhlenwohnungen, das haben die Menschen halt gelebt, das sind sogenannte Abris auch, also das sind so, muss man sich, ja, Felsvorsprünge eigentlich. Und einer der wirklich markantesten ist der Roque Saint-Christophe. Das ist wirklich auch einer der höchsten Felsen, die bewohnt waren. Das war wirklich halt so, ja, eine Felsstadt, ja, im Fels. Und das ist wirklich so genial, wenn man es anguckt. Das ist 80 Meter hoch und ist einfach so ein Riesenfels, der da in der Landschaft thront, neben der Weser. Und es ist wahnsinnig beeindruckend, wie die Leute da gelebt haben. Man wird da dann auch so hindurchgeführt. Man sieht, ja, wo die halt ihre Tiere geschlachtet haben, wo die Küche war, wie die ihr Feuer gemacht haben, wie die sich verteidigt haben. Ja, sehr, sehr spannend. Also wirklich über viele, viele Jahrhunderte hinweg. Also das sind, ja, Felsvorsprünge eigentlich so, wenn man das so will. Ja, so Unterschlupf, Felsunterschlüpfe, so in dem Sinne.
Ich habe das in anderen Regionen schon gesehen. Sind die, gibt es auch noch welche, die bewohnt sind oder sind die alle museal?
Inzwischen sind das alles eigentlich, ist im Museum, ja, inzwischen schon. Aber also es gibt so, wie gerade wie bei La Madeleine, das ist auch so, ja, das ist auch wirklich so im Fels. Und das war wirklich, ich glaube, wenn ich es richtig habe, bis 1969 oder so, dass da wirklich noch Leute gewohnt haben. Und man kann sich da teilweise dann auch bei den Felswohnungen noch angucken, wie die Wohnungen da, also im 20. Jahrhundert noch ausgesehen haben, ja, die Felswohnungen. Also das gibt's schon.
Und die sonstige Architektur, wie ist die? Was ist der Stein? Wie ist die Baukultur im Périgord?
Also vor allem jetzt im Périgord Noir, dann spreche ich über die Region Sarlat, das ist ganz im Osten der Dordogne, da befindet sich auch die größte Dichtheit von, ja, Sehenswürdigkeiten, die größte Dichte von Burgen und Höhlen. Und da ist die Architektur, das sind so ockerfarbene Steine, wunderschöne Steinhäuser. Und der Ockerfarbton, der kommt halt von dem eisenhaltigen Boden. Und das ist wirklich, also es ist, ja, sehr, sehr schön. Das ist mehr so dann Richtung Sarlat. Und jetzt im Périgord Purpur zum Beispiel, das ist die Region Bergerac, da sieht man das mehr etwas, auch Steinhäuser, aber eher der Stein ist dann eher ein bisschen weiß, also eher so richtig, ja, Richtung weiß, nicht mehr das typische Ockerfarbene.
Aber sind diese typischen Natursteinhäuser mit diesen großen Blöcken?
Ja. Ganz genau, ja, ja, ja.
Dann haben Sie gesagt, Sie fahren heute Morgen, wenn wir unser Gespräch beendet haben, noch zum Markt. Erzählen Sie doch mal, woran erkennt man denn einen guten Produzentenmarkt?
Ah, einfach an den vielen Kleinproduzenten, die da ihre Produkte verkaufen. Ja, also ich habe halt da irgendwie meinen Käsehändler und die Gemüsefrau, die auch Hühner hat, und dann nehme ich halt die Eier mit, und die Eier, die gibt's in allen Farben und Formen und die schmecken auch echt anders. Sagt, was möchtest du machen? Möchtest du einen Schokoladenmus machen? Ach so, ja, dann nimmst du diese, weil das ist dann besonders lecker, weil für die Konsistenz und so. Also das ist einfach so, man kennt sich halt auch. Ja, also das ist so schön, dass die Kleinproduzenten, die sind halt so mit viel Leidenschaft und Idealismus auch sehr oft, weil viel Geld verdienen die meist nicht. Die kommen gerade so rund, aber die brennen so für ihre Produkte und die stecken da all ihre Leidenschaft rein. Und das ist, ja, ich finde das ganz wunderbar und wirklich ein Privileg, um, ja, solche Produkte kaufen zu können und, ja, auch die Menschen zu unterstützen und die Beziehung zu den Menschen zu pflegen. Also es ist, finde ich, etwas ganz, ganz Schönes. Also wenn immer möglich, Donnerstagvormittag, das dauert dann jeweils bis 12:30 so, gehe ich immer auf jeden Fall auf den Markt.
Das ist ja auch so ein Platz, wo sich alle treffen, ne? Da kommt ja das ganze Dorf zusammen.
Ja, genau, ja, das ist schon so. Und auf jeden Fall im Winter, ja, im Sommer halt, wenn es dann doch viele Besucher auch hat und so, dann verändert sich die Atmosphäre etwas, auch die Größe der Märkte verändert sich dann sehr, sehr stark. Also wenn jetzt vielleicht, ich weiß nicht, bei uns, sag mal, 30 Stände sind oder so, sind es im Sommer 120. Also das ist wirklich ein großer Unterschied.
Und dann habe ich was ganz Interessantes auf Ihrer Webseite gelesen, was ich nämlich auch nicht weiß. Und ich habe es mir extra nicht durchgelesen. Ich habe nur die Überschrift mir angeschaut. Was ist der Unterschied zwischen einem Brocante und einer Vide-Grenier?
Ah, ja, genau. Also Brocante, das sind halt wirklich, also da findet man qualitativ bessere Stücke, ja, also das sind häufig wirklich Antiquitätenhändler, die da ihre Dinge verkaufen, das ist ein anderes Segment. Ein Vide-Grenier ist halt, ja, wirklich der klassische Flohmarkt, ja, wo man irgendwie halt seinen Estrich räumt und da seine Dinge dann halt verkauft. Also, aber was ja absolut nicht sagen will, dass man da nicht auch gute Stücke mal dazwischen findet, auf jeden Fall.
Und wo finden regelmäßig denn so gute Brocantes statt?
Überall, also in wirklich, also wir haben jetzt ganzjährig so eine Brokante und die ist eigentlich sehr beliebt, jeden letzten Sonntag des Monats in unserem Dorf. Aber eigentlich finden sie das ganze Jahr statt, aber und eigentlich wirklich ja in jedem Dorf und zum Teil sind die riesengroß. Also das ist, da gibt's eine ganz, es gibt auch spezielle Websites, wo man sich informieren kann, wo dann alle aufgeführt sind und ja, also auf jeden Fall ab Frühling bis im Oktober kann man jede Woche, ich würde sagen wahrscheinlich mehrmals sogar irgendwie in Brokant oder an Vitgrenier besuchen.
Es hört sich an, als könnte man einfach losfahren, die Märkte besuchen, dann da so ein bisschen rumschlendern, also man zu einer Burg fahren. Ich finde es ganz großartig. Ist das, also mir war der Begriff Périgord immer so als Genießerregion bekannt. Es ist aber auch eine Wanderregion, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also die Wanderwege sind sowas von wunderschön. Also das, ja, man muss sich da vorstellen, man hat wirklich halt die Wälder. Also gerade jetzt in der Region Salat ist es sehr, sehr viel Eichenwälder. Daher kommt auch der Name Périgord Noir. Das ist nicht wegen dem schwarzen Trüffel, den es ja auch gibt, klar, aber wegen den vielen Eichenwäldern, also Eichen- und Kastanienwälder. Aber das ist einfach wunderschön. So die Wege, die sind so ganz alte Pfade, zum Teil schon wirklich römische Wege, Karrenwege, die da angelegt wurden. Und da muss man sich vorstellen, sind so mit Steinen ausgelegen. Gab so Trockensteinmauern links und rechts, die mit Moos überwachsen sind und auch die Bäume häufig Moos überwachsen. Also es ist wirklich so märchenhaft und zwischendurch noch immer wunderschöne Ausblicke, weil es ist ja doch, es sind sanfte Hügel, aber doch, ja, so 200, 250 Meter hoch schon und da kommt man halt immer wieder auf eine Anhöhe oder hat einen Ausblick auf den Fluss und ja, so, also es ist sehr, sehr, finde ich, sehr attraktiv zum Wandern und ja, Wanderungen lassen sich auch sehr, sehr gut verbinden, ja, mit dem Besuch von einem Château zum Beispiel oder im Walnussmuseum oder man geht beim Trüffelbauern vorbei unterwegs, ja, also das lässt sich alles sehr gut verbinden. Oder man genießt ein feines Mittagessen, das geht natürlich auch. Muss man ein bisschen schauen fürs Timing, weil wenn man nach 13.15 Uhr ankommt, ohne zu reservieren, dann gibt's halt nichts mehr.
Keine Chance, das haben wir schon
Ja,
mehrfach,
genau.
haben wir schon mehrfach darauf hingewiesen.
Ja.
Haben Sie eine Lieblingswanderung, eine Lieblingsroute?
Ja, auf jeden Fall. Ja, also das finde ich also der absolute. Ich habe viele Routen, die mir gefallen, aber jetzt rein touristisch gesehen ist halt schon entlang der Dordogne oder der Weser ist das schon wunderschön. Entlang der Weser ist es mehr etwas mit den Höhlen und den Höhlenwohnungen, also richtig also Vorgeschichte. Und entlang der Dordogne sind es halt wirklich die Burgen, ja, ein frühes Mittelalter und da geht man halt dem Fluss entlang irgendwie auf dem Sandweg und dann plötzlich taucht irgendwie auf der rechten Seite so großer Fels auf und da thront dann so eine Burg und da geht man rauf und geht man sich vielleicht die Burg anschauen und dann weiter auf schönen Waldwegen und dann kommt man wieder an den Fluss. Also ich würde sagen so ja zwischen Benyab, Castelnau und Dom, das sind auch alles Dörfer, les plus beaux villages de France, da gibt es wirklich einige in der Region und ja, das ist einfach ein Hit, also touristisch gesehen ist es wunderschön. Ja.
Und ist das voll?
Im
Also
August schon. Also im August.
gut im August, aber ansonsten so vom Frühjahr und im Herbst.
Nein, das ist, also ich weiß, ich finde das auch immer schwierig zu verstehen. Nee, also es ist vor allem während den Schulferien, da gibt es Leute, also ab dem April ein bisschen. Im Frühling und im Herbst ist es wirklich wunderschön. Also, nein, also man hat eher das Gefühl, dass man ja alles für sich hat. Also da ist, nein. Und dann im August fühlt sich das sehr, sehr stark.
Und wenn ich da so lang wandere an der Dordogne, dann würde ich ja am liebsten mir auch gleich mal ein Boot mieten. Geht das da auch?
Ja, das ist wunderschön, ja. Muss man ein bisschen gucken. Ja, je nach Saison halt eben. Also Juli, August eher nicht. Spontan. Und sonst muss man ja halt dann einfach vorreservieren. Ja, aber das geht auf jeden Fall. Kann man zum Beispiel auch ein Stück mit dem Kanu machen und dann seine Dinge ja ins Kanu nehmen und dann weiter wandern oder so von A nach B. Ja, nee, das geht.
Dann haben wir gesprochen, oder Sie haben das eben angerissen, Trüffel, Walnüsse. Das sind die Dinge, für die das Périgord kulinarisch steht, ne? Also mir fällt sofort dieser Périgord-Trüffel ein.
Ja, auf jeden Fall.
Und welche Rolle spielen denn die Trüffel heute im Périgord?
Ja, schon eine starke Rolle. Also das ist ja auf jeden Fall, das ist schon etwas, was sehr, sehr beliebt ist. Es gibt zum Beispiel in Salada auch ein ganzes Trüffel-Event, wo dann alles organisiert wird rund um den Trüffel. Und ja, im Teller findet man ihn natürlich sehr, sehr oft in den guten Restaurants. Und das wird schon auch sehr, sehr zelebriert. Also wir waren jetzt da zum Beispiel vor 2 Wochen auch so auf einem schönen Event auf einem sehr guten Weingut. Und da gab es halt, klar, dort gab es einen Pianist in so einem schönen, wirklich auf dem Weingut. Und dann gab es natürlich auch ein Apéro mit den Weinen. Und da war auch ein Trüffelbauer dabei und hat dann da seine Trüffelbutter hat er gemacht. Und das war so, so herrlich. Also es wird richtig auch schon zelebriert und sehr, sehr geschätzt von den Leuten selbst da. Ja,
Ja,
schön.
das hört sich auch wieder an nach der Zeit, ne, dass man sich für solche Dinge einfach Zeit nimmt und das genießt und das über Stunden gehen kann.
Ja, absolut. Ja, stimmt. Ja.
Wie muss man sich die Restaurants vorstellen? Einfache Auberge und ambitionierte Restaurants gibt's wahrscheinlich nebeneinander wie überall.
Ja, auf jeden Fall. Ja, gibt einfache, so, ja, urchige Küche, bisschen Bauernküche. Ja, das Périgord ist jetzt auch nicht die leichte Küche jetzt wie die mediterrane Küche, also es ist schon, wird halt sehr, sehr viel auch mit sehr fleischhaltig gekocht auch. Viel halt Gänse und Enten ist auch was halt häufig auf den Teller kommt. Aber, und das kann man wirklich genießen, ja, in einem Sterne-Restaurant absolut oder in einem einfach gut gehobenen Restaurant oder ganz einfach auch. Und das kann auch absolut sehr, sehr, sehr lecker sein.
Haben Sie ein Lieblingsrestaurant, wo Sie so einfach mit guten Freunden hingehen würden?
Ja, auf jeden Fall, ja. Das ist das Chez Julien in Bonnat. Das ist wirklich, ja, das ist ein Hit. Das ist so neben der Abteikirche. Und ja, das Restaurant ist untergebracht in der ehemaligen Pfarrerwohnung. Also das ist wirklich ein Hit und eine ganz wunderschöne Terrasse auch. Und das ist super, super lecker. Nicht so wirklich Mittelsegment, so vom Preis her, aber qualitativ und auch die Gastfreundschaft ist ja, ist sehr, sehr schön.
Klingt super. Dann sagten Sie noch, es gibt auch viele Walnüsse da, ne?
Auf jeden Fall, ja, ganze, ganze Haine.
Die wachsen da besonders gut.
Ja, schon, ja, und auch schon sehr, sehr lang, weil, naja, früher hat man halt das Öl dann gebraucht, auch zum, ja, für die Öllampen, und man hat das gegessen, das war so multifunktionell. Und inzwischen werden einfach, ah, das Walnussöl, das ist sowas von lecker. Und da gibt's wirklich auch schon die alten Walnussmühlen, ja, die aus Mittelalter stammen, wo früher die Leute halt da ihr Mehl und die Nüsse gemahlen haben, und die von den Senioren da errichtet wurden, und die sind wirklich so alte Steinmühlen, es ist wunderschön auch zum Sehen. Und wenn man da reinkommt, das riecht auch da auch so lecker, ja, wenn die Nüsse da auf dem Stein gemahlen werden. Also, das ist ja wunderschön und sehr, sehr lecker, das Walnussöl, wirklich.
Also wenn man das alles zusammennimmt, das schreit ja danach, dass wir mal eine Reise planen.
Ja, sehr gerne.
Also jetzt mal das Gedankenspiel. Wir planen so eine vielleicht 14-tägige Genussreise. Was ich jetzt verstanden habe, man braucht auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Ich würde sagen, man bräuchte vielleicht so 3 Standorte. Wo würden Sie beginnen, so eine Reise?
Ja, von Bordeaux her dann beginnen. Also dann würde ich vielleicht zuerst das Périgord Pourpre dann machen, also die Region Bergerac. Und da wirklich auch halt ja, Weinverkostungen einplanen. Auch die Landschaft ist auch schön. Das ist ein bisschen offener. Da gibt es halt nicht so viel Wald, aber dafür Weinfelder. Und dann würde ich mich so langsam vorarbeiten Richtung Salat. Genau, und eventuell sogar noch ein Stück Kerzi mitnehmen, also dass man Rocamadour und den Gouffre de Padirac vielleicht auch noch besucht, weil das ist schon auch sehr, sehr lohnenswert. Das ist dann, ist nicht so weit, Absalat, das ist dann noch eine Stunde Fahrt, aber wenn man Zeit hat, ja, es kommt immer darauf an, wie viel Zeit man hat, also da müsste man schon so gut 2 Wochen haben.
Ja, das ist ja aber, wir planen ja unsere Reisen immer so, dass man vielleicht so 2, 3 verschiedene Standorte hat und gerne mit ein bisschen Zeit, dass man auch mal eine Wanderung machen kann. Und was ich gerade gehört habe, gibt es da so viel zu sehen, dass das überhaupt kein Problem sein sollte. Und ich finde,
Nein.
kürzer macht dann auch keinen Sinn. Also gerade in Frankreich, wo es so viel um Genuss geht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man zum Beispiel eine geführte Wanderung mit ihnen integriert, weil sie sind ja auch Wanderführerinnen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, genau.
Sehr schön. Also mal so einen Tag mit jemandem zu verbringen, der auf, also der einem wirklich so aus dem Nähkästchen mal so einen Landstrich erklärt, finde ich ganz toll. Und wie sieht's aus mit einer Trüffelsuche oder einem Kochkurs? Würden Sie sowas auch in eine Reise integrieren?
Unbedingt. Auf jeden Fall. Ja, finde ich schon, dass das, ja, ich weiß nicht, aber für mich gehört dann das so ein bisschen dazu. Ja, schon, weil das ist eine Kombination zwischen Genuss, Kultur und aktiv sein. Ja, also es ist jetzt nicht, also man kann das gestalten, wie man möchte, aber das finde ich schon, dass dann das Périgord auf diese Weise am meisten zu seinem Recht kommt, weil es ist wirklich, ja, das passt halt alles so gut zusammen.
Es macht ja auch Sinn, weil wenn man so viel essen möchte und probieren möchte, dann muss man sich
Ja.
auch ein bisschen bewegen.
Ja, genau.
Ach, das
Ja.
hört sich wunderbar an. Gibt es irgendwas, was auf so einer Reise auf gar keinen Fall fehlen darf?
Auf gar keinen Fall
Wir
fehlen.
haben ja jetzt schon viel genannt, aber oder nennen Sie doch noch mal die Orte, die man unbedingt sich angeschaut haben muss.
Das sind halt so wirklich die Klassiker, ja, also das Château Beignac, Château Milande, dann Orte, ja, Dom, La Roca-Jacques, Castelnau, ja, und auch Lascaux 4, also mit den prähistorischen Höhlenmalereien, der Nachbau ist auch sehr, sehr interessant. Und ich finde auch Roque Saint-Christophe unbedingt. Ja, es gibt so vieles, es ist schwierig, da mich, genau.
Wunderbar. Wir treffen uns im Périgord.
Ja, gerne. Super.
Sie sagen ja, Sie sind seit 2018, leben Sie dort. Wie ist der Ausblick? Bleiben Sie dort?
Ja, ich weiß nicht, warum nicht. Ich sage nie, es ist immer für immer oder so. Aber wir haben ganz bestimmt jetzt nicht irgendwie vor, schnell wegzugehen. Nee, nein.
Ja, wunderbar. Dann habe ich ja Zeit, mal in die Region zu reisen und dann können wir bestimmt mal eine schöne Wanderung zusammen machen.
Ja, da würde ich mich sehr freuen.
Eine Reiseplanung steht bestimmt auch an.
Schön, ja, da freue ich
Sehr
mich.
schön.
Genau.
Liebe Frau Denzler, dann danke ich Ihnen sehr für das Gespräch. Freut mich und es ist ganz spannend, mal eine Region sich erklären zu lassen, die man selber noch gar nicht kennt. Also das ist echt mal was Neues. Ich stelle nur fest, ich hätte vorher frühstücken sollen. Ich habe bei den ganzen Genussgesprächen, muss ich das unbedingt gleich nachholen.
Bon Appetit dann. Ja.
Dankeschön.
Tschüss, bis bald.
Karin hat am Ende unseres Gesprächs fünf Worte gewählt, die das Périgord für sie zusammenfassen. Zeit, Genießen, Geselligkeit, Weite und Ruhe. Und ehrlich gesagt, danach war für mich klar, hier muss eine Reise entstehen. Und genau daran arbeiten wir gerade. Eine individuelle Selbstfahrerreise durch das Périgord mit Wanderungen auf alten römischen Pfaden, einer optionalen Trüffelsuche bei einem lokalen Bauern oder einem Kochkurs und Karin als Insiderin vor Ort und vielleicht für Sie auch als Wanderführerin. Die Reise ist noch nicht buchbar, aber wenn Sie zu den Ersten gehören möchten, die davon erfahren, dann schreiben Sie mir eine kurze Mail an info@tourexquisite.de mit dem Betreff Périgord. Mehr braucht es nicht. Ich melde mich persönlich bei Ihnen, sobald die Reise steht. Alle Infos zu Tour Exquisite und unsere weiteren kuratierten Reisen finden Sie auf tourexquisite.de. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren und ihn an jemanden weiterleiten, der auch von Frankreich träumt. Bis zum nächsten Mal. A bientôt, Ihre Antje Seelig.